Herzlich willkommen zu Drivers Seat, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird Ihnen präsentiert von Adoblast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute die Ehre habe, die Anmoderation für unseren Podcast zu machen. Hintergrund ist, dass ich ganz gerne mal ein Thema respektive einen Begriff mal mit in den Podcast bringen möchte, den ich für extrem wichtig halte, wo auch viel mit den Unternehmen daran arbeite und mich jetzt auch einfach mal interessiert, was denn meine beiden Podcast-Kollegen mit diesem Begriff anfangen können und wie sie den einsortieren würden. Und es geht heute um das Thema Markenpersönlichkeit. Die Frage an euch beide, was versteht ihr unter einer Markenpersönlichkeit? Was kommt bei euch sozusagen in die Gedankenwelt, wenn ihr den Begriff hört?
Okay, Markenpersönlichkeit, ja, klingt irgendwie für mich etwas neu, weil klar, Marken, wir haben es mit ganz vielen Marken in der Branche zu tun. Überall gibt es Marken und jeder achtet auf sein Markenbewusstsein. Aber jetzt kommt ein weiterer Begriff dazu in dem Namen Markenpersönlichkeit, also irgendwas mit Person da noch in Verbindung zu bringen. Aber ehrlich gesagt stehe ich jetzt momentan etwas auf dem Schlauch. Reinhold, hast du da schon irgendwie eine Verbindung?
Also ich habe keine fertige Antwort. Ich kann im Prinzip nur eine Mutmaßung anstellen. Marke ist ja erstmal was Abstraktes und abstrakte Begriffe sind selten dazu angetan, besonders viele Emotionen auszulösen, und deswegen denke ich, versucht man da menschliche Charakterzüge letzten Endes einem Unternehmen, einer Marke zu verleihen, um sie nahbarer zu machen und um letzten Endes auch die Identifikation zu erleichtern.
Ja, absolut richtig. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wir Menschen uns Charakterzüge von anderen Menschen leichter vorstellen können als tatsächlich jetzt von so einem abstrakten Unternehmen. Weil so ein Unternehmen an sich ist ja im Prinzip nur eine Hülle, ist ein Organigramm, ist ein Geschäftsmodell, wie man es auch nennen möchte, aber ausmachen tut das Unternehmen natürlich in der gesamten Markenwirkung, in der Außenwirkung, im Image, die Menschen, die dieses Unternehmen entsprechend betreiben, da arbeiten und so weiter. Und da versucht man so eine gedankliche Brücke zu bauen, zu sagen, hey, wir können uns viel leichter in andere Menschen reinversetzen oder Menschen beurteilen, lasst uns tatsächlich einfach mal die ganz einfache Frage stellen, was wäre denn, wenn unser Unternehmen ein Mensch wäre, und wie würde dieser Mensch für uns rüberkommen? Aussehen, welche Charakterzüge, wie würde der kommunizieren? All diese Dinge, die wir im täglichen Umgang sehr, sehr gut beurteilen können, tatsächlich, um es sich leichter vorzustellen, einfach mal mit dem Unternehmen in Verbindung zu bringen. Das ist so die Idee dahinter. Daniel schaut mit großen Augen, deswegen stelle ich jetzt gleich mal eine Frage an ihn und möchte einfach mal von dir wissen, nehmen wir einfach mal ganz einfach die Glaswelt. Wenn du die Glaswelt dir als Mensch vorstellst, was siehst du vor deinem imaginären Auge, was siehst du vor dir, wie sieht dieser Mensch Glaswelt aus bei dir?
Puh, gute Frage. Also klar, theoretisch müsste dieser Mensch ganz alt aussehen, denn wir sind ja schon 75 Jahre alt oder über 75 Jahre alt. Aber das ist ja gar nicht gefragt, darum geht es ja nicht. Es geht ja eher um das Bild, wie dieser Mensch sein müsste, geprägt sein müsste etc. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, okay, dieser Mensch sollte eine Person sein, die große Ohren hat, gut zuhören kann, viel aufschnappen kann. Also tatsächlich ist das ein wichtiger Aspekt, der diese Person haben muss, ja.
Also schon mal ein guter Zuhörer, du hast sogar schon ein bisschen visualisiert, der Mensch hat große Ohren, hört also sehr gut zu am Markt, bei den Kunden, bei der Zielgruppe, ist also ein sehr guter Zuhörer, wenn man mit diesem Mensch in Kontakt kommt. Was fällt da vielleicht noch ein? Du hast gesagt, okay, wir sind eigentlich ein alter Mensch, weil wir schon sehr lange am Markt sind. Wie schaut es mit der Verwurzelung aus? Das ist auch so ein Thema, wie ist dieser Mensch verwurzelt?
Ja, natürlich hat er eine große Gemeinde und hat ein großes, riesengroßes Umfeld, weil er halt die Branche ja schon sehr intensiv kennt. Aber mir fällt noch was anderes ein. Also nicht nur die großen Ohren sind wichtig, sondern er braucht ja auch letztendlich, um all das zu tun, was er macht, muss er ja auch viel reden können und muss was erzählen können und muss Geschichten erzählen und muss natürlich das, was er aufgeschnappt hat und gehört hat, muss er auch wiedergeben. Also letztendlich hat er auch, muss er auch eine kommunikative Person sein.
Also er braucht einen Mund, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja. Wir sehen jetzt einen Menschen, der gut zuhören kann, der das Ohr sozusagen am Markt hat, die großen Ohren, der ein guter Storyteller ist. Das meinen wir aber natürlich nicht aus einer Erzählgeschichte, dass ich irgendwelche Fantasien mache, sondern aus dem, was er hört, spannende Geschichten macht, die verständlich sind, auch vielleicht ein bisschen transformiert, um sie verständlicher zu machen und somit wieder die Zielgruppe bedient an der Stelle.
Hast du perfekt beschrieben, Stefan. Wunderbar.
Kommen wir mal so ein bisschen weiter, weil wir habt es ja schon reingebracht, das Thema Marke, Markenwahrnehmung und so weiter. Was könnte jetzt so die Idee dahinter sein, diesen Menschen zu nehmen und wie kriege ich dann die Brücke zu den Begrifflichkeiten hin, die viele schon kennen, wie Image, wie Außenwirkung, wie Markenwahrnehmung, was auch immer oder Marke überhaupt. Warum macht es Sinn, sich diesen Menschen da vorzustellen und was ist die Ableitung daraus?
Ich will vielleicht mal ganz kurz einwerfen, ich verstehe den Prozess und der ist auch total interessant. Wichtig ist nur, dass das, was letzten Endes vermittelt wird, nicht zu stark aus meiner Sicht einer Konzeption unterliegt nach dem Motto, so möchte ich gerne sein. Also natürlich gehört das dazu. Das ist schon klar. Man muss reflektieren, wie werde ich wahrgenommen, warum werde ich so wahrgenommen und passt es zu dem, wie ich mich selber sehe. Ganz klar. Was ich sagen will ist, aus meiner Sicht wird es immer dann ein bisschen unnatürlich, wenn man das Gefühl hat, da haben sich Leute, die vielleicht mit dem innersten Kern, dem Wesenskern des Unternehmens gar nicht so viel zu tun haben, zusammengesetzt und überlegt, wie kriegen wir das denn hin, dass das Unternehmen besonders sexy wirkt. Und dann wird es manchmal halt so, dass man sich denkt, wenn man diese zurechtgeschnitzten Botschaften so aufnimmt, dann ertappt man sich dabei, dass man sich wundert und sagt, komisch, ist es wirklich das Unternehmen, was ich kenne?
Absolut, genau das ist nämlich das Problem, wenn man einfach tatsächlich sehr stark in einer Wirkungsweise denkt, die man gerne ausstrahlen möchte und das über Botschaften, über Marketing versucht, den anderen zu vermitteln. Natürlich kann ich an meinem Image arbeiten, das verändern. Aber wenn der Mensch, nämlich die Menschen, wenn die Wahrnehmung im Kontakt mit dem Unternehmen eine andere ist, dann werden die Botschaften bei uns, so wie du es so schön gesagt hast, irgendwie ja nicht zusammenpassen. Also da ist kein Matching da. Und das ist halt das Wichtige, einfach ehrlich zu bleiben. Natürlich kann man sein Image verändern, aber nicht nur durch Botschaften. Da ist ein bisschen mehr dahinter. Und wenn man eben diese Betrachtung als Persönlichkeit, als Mensch macht, dann kann man auch sehr schön eben die Außenwirkung erkennen. Also wie wirkt dieser Mensch auf mich? Authentisch zu bleiben, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff, damit Menschen einen so wahrnehmen, wie man ist. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Also man sollte sich da auch teilweise gar nicht verbiegen, finde ich. Weil man ist der, der immer ist. Man ist die Organisation, man ist das Unternehmen, sind die Menschen, die da dahinter sind. Die sind halt so, wie sie sind.
Ich würde vielleicht noch einen weiteren Begriff reinwerfen. Und das ist dann der Begriff Vertrauen. Ich glaube, dass das an der Stelle ganz wichtig ist. Und Vertrauen entsteht nach meiner Wahrnehmung nicht nur oder nicht in erster Linie durch das, was ich vorgebe zu sein oder was ich mir für meine Image-Kampagne überlegt habe, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, sondern Vertrauen entsteht in erster Linie durch das, was man tut. Und wenn das, was man tut, zu dem Bild passt, was sozusagen in dem entsprechenden Empfängerkreis vorhanden ist, dann finde ich, ist das eine tolle Geschichte, weil dann hat man das Gefühl, das ist organisch, sage ich jetzt mal. Und dann glaube ich auch, dass diese unmittelbare Wahrnehmung, die ja dann entsteht, wenn ich wirklich mit der Person, mit dem Magazin Glaswelt, mit der Firma XYZ, was auch immer, zu tun habe, dass das dann eben auch nicht nur das Bild positiv verfestigt, sondern eben auch dieses Vertrauen bestätigt. Und das führt dann im Idealfall dazu, dass eben auch eine gewisse Wahrnehmung dann auch zum Beispiel in Form von Weiterempfehlungen an andere vermittelt wird.
Wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt eine Verbindung von Marke und Person. Was mache ich denn jetzt damit? Kann ich jetzt meinem Kunden erzählen, ich bin ja so wie eine Person? Oder also gib mir doch einfach mal den Hinweis oder den Einblick, was mache ich mit der Erkenntnis, wenn ich mich als Person charakterisiert habe im das Unternehmen.
mit dieser Erkenntnis leite ich die richtigen Botschaften ab. Sonst passiert genau das, was der Reinhold gerade angesprochen hat. Er hat es Vertrauen genannt. Man kann es auch als so ein ungutes Bauchgefühl nennen. Das heißt, dass man einfach im Kontakt, man hat eine Erwartungshaltung, die vielleicht generiert wird durch Botschaften, durch Werbung, was auch immer. Das heißt, mit dieser Erwartungshaltung geht man dann zum Unternehmen oder tritt in Kontakt mit diesem Unternehmen und dann passt es nicht zusammen. Und da wird dann schon mal so das Vertrauen erschüttert, weil wenn das schon nicht zusammenpasst, wie ist denn das mit den anderen Aussagen, die das Unternehmen so trifft, passen die da? Kann ich mich da darauf vertrauen? Das heißt, die wichtige Brücke, die ich hier schlagen muss, ist, dass ich mich als Mensch beschreibe und diese Attribute, diese Werte, all diese Themen, mein Temperament, meine Verwurzelung, da gibt es einige Aspekte, die man da beleuchten kann, dann sauber auch an den Markt kommuniziere als Botschaft, weil dann ist es authentisch. Dann ist es genau die Wahrnehmung, die auch der Kunde hat und dann habe ich das gute Bauchgefühl, weil das ist das, was ich spüre und das erlebe ich dann auch. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, um gerade auch in der Anbahnung oder in der Bindung authentisch zu bleiben und die Organisation, der Mensch unter Anführungsstrichen zu bleiben, der man ist und nicht irgendwas vorzuspielen, weil die Fassade, um in unserer Branche zu bleiben, die wird irgendwann fallen. Und das ist halt schlecht. Also ich sollte mir keine Fassade aufbauen, die mich irgendwie schillernd lässt und dahinter ist jetzt eine Abbruchbude, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen. Das funktioniert halt nicht an der Stelle.
Ich habe auch noch eine Frage an dich, Stefan. Inwiefern sollte denn differenziert werden bei dem Thema Markenpersönlichkeit jeweils, ob es um Endverbrauchermärkte oder um berufliche Nutzergruppen geht? Also sprich, hat es die gleiche Bedeutung im B2C wie im B2B-Markt und werden vielleicht andere Maßstäbe angelegt, wenn es darum geht zu sagen, okay, diese Marke wird dort als erfolgsversprechend wahrgenommen?
Also es hat die absolut gleiche Bedeutung, weil sowohl im B2B und B2C, auch wenn es eine andere Konstellation ist von den Unternehmen und Endverbraucher, es sind aber immer Menschen. Das heißt, in einem B2B-Bereich gibt es ja auch einen Einkäufer, da gibt es ja auch jemanden, einen Projektmanager, was auch immer. Also es sind ja immer Menschen, die vielleicht jetzt nur indirekt für sich kaufen, sondern eher fürs Unternehmen und nicht direkt als Konsumenten auftreten, aber die Wirkung ist die gleiche. Wenn ich mich auch unwohl fühle und vielleicht sogar im B2B-Bereich noch ein bisschen mehr, weil ich muss das ja auch rechtfertigen, dass ich mich für verschiedene Lieferanten entschieden habe oder warum ich mich jetzt gerade für den entschieden habe. Und wenn ich da ein ungutes Gefühl habe, dann kann es sogar eher sein, dass es kippt, als es vielleicht sogar als Consumer kippen würde, weil ich probiere es halt dann mal aus. Vielleicht ist das Produkt dann nicht so schlecht und das Einzige ist, dass ich eine Fehlentscheidung gemacht habe. In einem B2B-Geschäft hat halt dann nicht nur ich oder habe dann nicht nur ich die Fehlentscheidung gemacht, sondern es ist eine Fehlentscheidung fürs Unternehmen, für das ich gerade stehen muss. Und da wird es natürlich dann schon auch kritisch und deswegen ist es immer noch ein People-Business. Egal, was da für ein B2 irgendwas steht, es sind Menschen und Menschen brauchen Sicherheit, brauchen Vertrauen, so wie es der Reinhold so schön gesagt hat. Und wenn mir dieses Vertrauen gestört wird, dass die Botschaften und das, was ich erlebe, nicht zusammenpasse, kann sein, dass mir der Kunde abspringt, obwohl ich vielleicht die bessere Lösung habe an der Stelle.
Ich wollte noch mal ein bisschen wieder auf die Basis kommen. Wenn ich jetzt ein Fensterhersteller bin, ja, wenn ich an den oder ein Fensterhändler bin, ich habe ein Produkt Fenster, darum geht's ja, ja. Ich möchte mit meinen Produkten Geld verdienen, dass ich erfolgreich am Markt platziere. So, und jetzt kommt die Marke im Spiel. Was ist was und die Markenpersönlichkeit on top? Was ist also dann das Bild, was ich gebe, was ich verspreche, was eben den Kern meiner Marke ausmacht? Ist es das, dass ich das Vertrauen gebe, dass ich lang im Markt bin, dass ich eine alteingesessene Marke bin? Oder ist es, ja, was muss ich mir denn darunter vorstellen, dass ich das mit Leben füllen kann, diese Persönlichkeitsaspekte, Attribute da reinzubringen?
Das, was du mit Leben fühlst, hast du gerade selber angesprochen. Du bist zum Beispiel schon länger im Markt. Das ist diese Verwurzelung. Welche Werte habe ich? Wie ist mein Temperament? Bin ich eher sehr dynamisch? Bin ich eher zurückhaltend? Also man kann da sehr, sehr viel schön transportieren, ohne dass wir jetzt da zu sehr ins Detail gehen an der Stelle. Wichtig ist einfach, gerade in einem Markt, der sehr vergleichbar ist und in dem sind wir halt in den meisten Märkten inzwischen, nicht nur in unseren, sondern die Märkte, gerade auch durch die Transparenz, die sich über das Internet und über KI und alles Mögliche ergibt, ist die, sage ich jetzt mal, Differenzierung vom Produkt immer schwieriger. Deswegen sollte ich mehr auf meinen Kern gehen und der Kern ist der berühmte, warum ich etwas mache. Ist jetzt für diesen Podcast zu weit gesponnen. Ich will es einfach nur reinbringen, wer sich da Lust hat, damit zu beschäftigen. Da gibt es von Simon Sinek den Golden Circle, der eben sehr schön und aufzeigt, dass alle wissen, was wir machen. Ein paar wissen, wie wir es machen, aber ganz wenige wissen, warum wir etwas machen. Und das Spannende ist, dass das Warum beim Kunden ankommt. Die Vergleichbarkeit, die ist sehr schnell da, das passt dann, dann bin ich irgendwie so auf dem Level, okay, die haben alle ähnliche Qualität, ähnliche Preisschiene, so, aber wo ist jetzt sozusagen meine Referenz hin? Für wen entscheide ich mich? Und da kommt das Warum ins Spiel und sich damit zu beschäftigen, ist eben auch ganz viel mit dem Thema Mensch, warum wir etwas tun, verbunden und das hilft uns leichter, auf diese abstrakten Dinge zu kommen im Unternehmen, wenn wir das Ganze als Mensch betrachten.
Ja, finde ich nochmal gut, dass du das alles so vermittelt hast. Für mich ist jetzt auch ganz klar so ein Bild entstanden. Ich war beispielsweise, vor kurzem war ich in Norddeutschland, habe mit zwei Geschäftsführern gesprochen, einer großen Fenstergruppe. Und da ist unheimlich viel passiert. Da sind Unternehmen hinzugekommen, Tochterunternehmen, und die Gruppe hat sich verändert. Da sind ganz andere Menschen in Verantwortung gekommen. Da hat sich ein junges Führungsteam gebildet. So, und ich habe gedacht, okay, von einem sehr traditionellen Anbieter entwickelt sich die Gruppe ganz anders weiter und wird viel dynamischer, und das müssen die auch in den Markt transportieren, diese Information und dieses Bild, ja, dass da was sich verändert hat, und das ist natürlich mit sowas natürlich super möglich, ne?
Kaum zu fassen, dass uns dieses Thema so an der Feier gesetzt hat. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Einblicke. Daniel, danke für das spannende Gespräch. Und ich glaube, in der nächsten Folge schauen wir uns die Marktsituation im Fensterbau nochmal ein bisschen genauer an. Da gibt es schon ein paar interessante Entwicklungen, eventuell auch Parallelen zu anderen Branchen. Und da gibt es mit Sicherheit auch die eine oder andere Schnittmenge zu dem, was wir heute diskutiert haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war's für heute im Treiber-Seat. Bis zum nächsten Mal natürlich. Bleiben Sie gesund und kaufen Sie unsere Aluplast-Profile, und zwar in der rauen Mengen.